Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Folge 78. Es ist Donnerstag, der 11. März und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Fühlen Sie sich in dieser Woche auch so locker? Also so richtig schön locker? Es muss an den ganzen Lockerungen der Politik liegen, die es ja jetzt gibt. Also Friseure haben wieder offen, dann teilweise der Einzelhandel. Das war's.
Ja, genießen Sie auf jeden Fall diese wunderbaren Lockerungen, denn wer weiß, wie lange wir die noch haben. Also ich sag mal, wenn Dr. Merkel und die Landesregierung mit ihrem Schnelltestregime so weitermachen, steht möglicherweise der nächste Lockdown schon kurz bevor. Wir hätten eigentlich auch noch eine Alternative dazu. Wie wäre es denn, wir verwirren die Bevölkerung weiter mit völlig undurchsichtigen Regelungen, sodass sie dann einfach resigniert und zu Hause bleibt?
Ich nehme das ernst und das wird auch weitergegeben. Also wie alles, was mich erreicht, gebe ich weiter, auch wenn ich sehr wenig Zeit habe. Ich gebe das weiter, gute Vorschläge gebe ich weiter. Nehme ich ernst und wird nicht einfach abprallen lassen.
Ja, prima. Ja, und wie absurd diese Regelungen sind, das werden wir Ihnen heute sehr gerne wieder aufzeigen. Und wir haben da auch wieder ein kleines Lustspiel für Sie vorbereitet. Ob Sie das allerdings zum Lachen finden oder ob Ihnen selbiges eher im Halse stecken bleibt, dafür übernehmen wir keine Garantie.
Wir wollen uns aber nicht nur mit den Maßnahmen beschäftigen, sondern auch mit denjenigen, die uns die Maßnahmen aufdrücken. Das sind unsere Politiker. Uns ist der Eindruck gekommen, dass es sich dabei nicht um schwarze Schafe handelt, sondern vielleicht um eine ganze schwarze Herde. Vor allem dann, wenn es um Taschenvollmachen geht. Könnte sich der ein oder andere vielleicht wirklich bereichert haben? Also Vertrauen in die Politik schafft das im Moment nicht.
Hätten sich solche Lobby-Politik-Geschichten in anderen Ländern ereignet, wahrscheinlich hätte die Bundesregierung keine Sekunde gezögert, den entsprechenden Botschafter einzubestellen und sofort auf die Rechtsstaatlichkeit hinzuweisen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ebenso über einen Professor aus Schleswig-Holstein, der quasi im Alleingang mit seinem Corona-Impfstoff Corona ausrotten möchte. Aber stattdessen ermittelt jetzt die Justiz gegen ihn.
Das war einer Ihrer Tipps, darauf haben Sie uns hingewiesen, und zwar in wirklich vielen Mails. Ja. Ich frage mich, warum? Guckt da draußen etwa jemand Spiegel TV? Verraten Sie das nicht in Ihrer Telegram-Gruppe, ne? Super, also jede Menge Zuschriften dazu, sehr viele Zuschriften auch zum Thema Sterbefälle in Altenheimen. Das ist weiter auf der Agenda, auch sehr weit oben, ist aber aus meiner Sicht aufwendig, das dann halt auch wirklich seriös und ansprechend und faktentreu wiederzugeben. Deswegen bereiten wir es weiter vor, möglicherweise nächstes Jahr.
Es ist ja auch nächste Woche möglicherweise. Kurze Woche für uns gewesen, also Montag, Frauentag in Berlin, da haben wir uns freigenommen und die Frau dann natürlich verwöhnt. So muss man das natürlich machen. Also ich weiß jetzt nicht, was du gemacht hast. Ansonsten hat der Benjamin ja auch morgen Geburtstag, also heute. Also wenn Sie das schauen, heute, also jetzt kann ich quasi Benjamin zum Geburtstag gratulieren, dir aber noch nicht, weil du guckst das erst morgen.
Gut gemacht. Und kommen Sie auf keinen Fall auf die Idee in den Kommentaren irgendwie alles Gute, du bist der Beste. Du brauchst den Grimme-Preis. Ich erzähle das jetzt mal kurz, ja, weil du gerade Frau gesagt hast. Ja, du bist ja. Wir saßen eben hier und unsere Techniker haben das alles hier irgendwie verbaselt. Wir saßen also 10 Minuten unter diesem gleißenden Licht und quatschen so vor uns hin. Und er sagte dann, ja, wir können es ja heute auch ohne Ton machen, wir machen stumm. Ich antwortete, ja, The Artist hat 2012 den Oscar gewonnen, ist ja auch ein Stummfilm. Dann sage ich, aber Oscar wollen wir nicht, wir wollen den Grimme-Preis. Da sagt er, dazu sind wir nicht genug Minderheit und nicht genug divers. Ich sage, bist du keine schwarze, schwule, lesbische Frau? Ich bin nämlich blind. So, geht das hier ab. Hey, also, Schenkelklopfer und schöne Grüße an Quadromil von Co. Gut, weiter geht's. Wo sind wir stehen geblieben? Hier, E-Mail-Adresse
nennen. E-Mail-Adresse, genau, weil, wie gesagt, Sie haben uns viel geschrieben und wir finden das immer toll, wenn Sie uns auch bei unserer Recherche dann natürlich helfen, wenn Sie merken, oh, da könnten die Jungs noch was gebrauchen. Sehr gerne weiterhin. bastaberlin@snanews.de hilft uns wirklich sehr.
Richtig, und wenn Sie auch Schenkelklopfer kennen, wie beispielsweise den Witz mit dem Tourette-Kranken und dem Polizisten, schreiben Sie uns einfach an diese E-Mail-Adresse. Dann mit Stichwort Witz oder auch andere Witze, die politisch nicht korrekt sind, immer her damit. Ein Wort zu bastaberlin@snanews.de. Wir sind da mega hinterher, das zu lesen, aber wir sind auch mega hinterher zu sein. Wie soll ich sagen? Wir kommen nicht mehr mit. Das ist einfach ein Fakt. Jetzt hatten wir einen Feiertag. Ich bin jetzt 2 Tage nicht da. Aber wir nehmen das alles auf und Sie merken, dass wir es aufnehmen, dadurch, dass wir das hier halt auch vorlesen und Sie sehen, unsere Themen sind halt ganz oft auch die Themen, die an uns von Ihnen herangetragen werden.
Also wenn wir Ihnen nicht antworten, antworten wir Ihnen quasi durch die Sendung, indem wir das Thema aufgegriffen haben. Weil lesen, das machen wir natürlich jede Nachricht. Übrigens auch die Kommentare. Und ich würde sagen, Wir starten am besten auch. Ach so, übrigens eins noch, Zuschauerfeedback, genau, zur letzten Sendung. Da hat uns nämlich Petra geschrieben, damit wollen wir jetzt starten. Sie hat sich gemeldet, weil es ging ja in der letzten Sendung unter anderem um den digitalen Impfpass und um den Nachweis der sogenannten Genesung.
Mhm. Petra schreibt, Zitat, man kann beim Hausarzt einen Antikörpertest auf Immunoglobulin G machen lassen. Fällt dieser positiv aus, so geht man nach heutigem Erkenntnisstand davon aus, dass man temporär immun ist. Das weiß jeder, der Immunologie hatte, sprich jeder Mediziner. Und ich frage mich, warum dieser Ansatz nicht global als Alternative zur Impfung genutzt wird. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit von uns diese Antikörper besitzt.
Ja, sehr interessanter Ansatz und ich hatte mich übrigens auch mal erkundigt, dieser Antikörpertest, der wird von der Versicherung auch nur übernommen, wenn man sagen kann, dass man in den letzten 4 bis 6 Wochen einen positiven Corona-Test hatte und dann wird das übernommen. Ansonsten kostet der zwischen 20 und 60, 70 Euro. Das weiß ich deswegen, weil ich am Donnerstag, also wenn Sie das jetzt gucken, dann habe ich den schon gemacht, einen Antikörpertest machen lasse. Erstens, weil es mich interessiert hat, zweitens Blut abnehmen bei meinem Hausarzt, dem traurig. Ich wollte mir immer ein Blutbild machen lassen und dann können Sie das einfach direkt mitchecken und das Ergebnis, das werden wir Ihnen dann verraten.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das ist die medizinische Versorgungslage bei Herrn Jopper. Ich habe Sie ja auch gefragt, ob ich mich medizinisch versorgen lassen soll, nämlich mit einem Gratis-Schnelltest in Berlin-Neukölln. Ich hatte am Dienstag da auf die Internetseite geguckt und ich war total überrascht, da war alles frei. Ich hätte das wirklich am nächsten Tag machen können. Hm. Mittlerweile ist alles ausgebucht, also die nächsten 2 Wochen brauchen Sie ja gar nicht gucken.
Bestimmt, weil die alle in die Telegram-Gruppe geguckt haben und dann gebucht haben.
Möglicherweise. Ich habe da nämlich in der Basta Berlin Telegram-Gruppe gefragt, ob ich das machen soll. Denn ganz ehrlich, ich hätte es ja ganz gerne gemacht, aus journalistischem Interesse. Aber Sie wissen ja, ich habe eine gewisse Abneigung dagegen, mir ganz lange Gegenstände ins kurz vor das Hirn. Kurz vor das Hirn schieben zu lassen. Deswegen dachte ich, ich frage mal meine Freunde in der Basta Berlin Telegram-Gruppe. Die heißt Basta Berlin zusammengeschrieben. Liebe Basta Berlin-Gemeinde, mit großer Überraschung stellen wir fest, in Berlin scheint es freie Termine für kostenfreie Schnelltests zu geben. Soll Benjamin sich testen lassen? Erste Antwort, ja, sicher ist sicher. B, nein, wir brauchen ihn noch. C, sein Ding, mir egal.
Ich habe übrigens B gestimmt.
Ich habe sein Ding, mir egal gestimmt. Also, das Ergebnis ist eindeutig. 76% unserer Gemeinde haben gesagt, nein, den brauchen wir noch, den Mann, der soll sich nicht testen lassen. Bin ich ja nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.
Aber
Telegram macht Spaß.
Ja, neue Umfragen einloggen. Kommen natürlich dann auch sehr gerne wieder. Und ja, es macht wirklich Spaß, finde ich auch. Eine weitere Zuschauermail von Anne. Anne, die hat nämlich anonymisiert geschrieben, beziehungsweise wir anonymisieren das, weil nämlich die arbeitet in einem Altenheim als Mitarbeiterin und die muss sich 3-mal wöchentlich dort einem Schnelltest unterziehen. Eben auch dieses zack, ab ins Hirnstäbchen. Und da ist halt auch mal was schief gegangen. Ja, und da schreibt sie nämlich, also quasi bis auch vors Hirn gerückt, sie schreibt, ich hatte danach starke Kopfschmerzen, meine Nase lief und fühlte sich an, das Ganze wie Nasenbluten. Ich ging zu meiner Hausärztin, die wies mich aber ab, ich solle zum Unfallchirurgen oder zum HNO-Arzt gehen. Der daraufhin kontaktierte Unfallchirurg sagte, er sei nicht zuständig. Der HNO-Arzt, der stellte dann tatsächlich eine Verletzung der Nasenschleimhaut fest. Er sagte, vermutlich ist das Stäbchen eben zu weit nach oben eingeführt worden. Und er schrieb mich 4 Tage krank. Könntet ihr klären, wer im Falle einer Verletzung bei einem angeordneten Pflichttest haftet? Oder ist das mein privates Vergnügen?
Interessante Fragestellung. Wir hätten auf Anhieb jetzt erstmal vermutet, dass diejenige Person, die den Test durchgeführt hat, dafür verantwortlich ist und man sich dann mit ihr auseinandersetzen muss, möglicherweise auch mit ihrer Versicherung oder das Altenheim, könnte ja auch ein Arbeitsunfall sein, weil der Test angeordnet wurde. Mhm. Wir haben dann die Frage weitergereicht an die Kassenärztliche Vereinigung und die Antwort hast du bekommen.
Ja, sehr aufschlussreich. Die Kassenärztliche Vereinigung schrieb uns, hallo Herr Jopper. Dazu können wir keine Aussage treffen. Wir wissen nicht, wo der Test gemacht wurde, habe ich Ihnen gesagt, wer die Fachkraft war, etc. Bitte fragen Sie dazu beim Arbeitgeber der Fachkraft nach. Ja, der wird wahrscheinlich sagen, er ist nicht schuld. Aber wir bleiben jetzt natürlich mit Anne in Kontakt und geben ihr die Adresse mal weiter, weil sie kann dann natürlich auch anfragen mit ein paar mehr Details und dann kriegt sie da vielleicht Infos und gerne die dann wieder zurück an uns.
Und dann haben wir noch Eduard. Also, letzte Woche hatten wir ja die Luca-App, die wir Ihnen vorgestellt haben. Super Timing von uns, muss ich sagen. Bald landet die U-Luca-App ja auf allen Telefonen in Deutschland. Das ist ja schon quasi beschlossene Sache. Es machen schon unglaublich viele Landkreise mit. Ich hab Smudo natürlich und die Luca-App habe ich abonniert bei Twitter und ich bekomme mal die Zwischenstände. Also das ist eine richtige Erfolgsgeschichte.
Wahnsinn. Ja, ja.
Das Startup dahinter, das ist jetzt nicht nur Smudo und nicht nur die Fantastischen Vier. Wir hatten ja Nexenico bereits erwähnt, Nexenio. Und die hatten schon mal einen lukrativen Job bei der Bundesdruckerei. Und der Eduard hat uns da noch auf was richtig Interessantes hingewiesen. Hm. Bei Nexenio ging es um Cloud-Technologie für die Bundesdruckerei.
Mhm. Ja, und der Eduard, den hat das Ganze stutzig gemacht. Die Bundesdruckerei, wo hat die denn noch gleich alles ihre Finger eigentlich mit im Spiel? Und Eduard schreibt, beim Einreisen aus einem Risikogebiet nach Deutschland muss man sich auf der Seite einreiseanmeldung.de registrieren. Wer ist laut Datenschutzerklärung an der Verbreitung der Daten für das RKI beteiligt?
Genau. Und wer hat Anfang des Jahres im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Daten der Krankenkassen erhalten, um Voucher für die kostenlosen Masken zu drucken?
Genau. Und wer druckt jetzt schon Reisepässe und hat damit ja eindeutig die Nummer und auch die Fingerabdrücke der Bundesbürger?
Genau. Und wer möglicherweise, wenn er denn beschlossen wird, den grünen Impfpass drucken wird, wenn er denn noch gedruckt wird?
Das könnte ja. Naja, fast. Also seit Dienstag, da steht ja fest, wer für Deutschland den Auftrag für diesen digitalen Impfpass bekommen hat. Der Zuschlag, der ging an das Technologieunternehmen, den Urgestein der Technologiebranche, an das US-Unternehmen IBM in den USA. Und die wollen das allerdings auch mit deutschen Firmen zusammen koordinieren. Das heißt, der digitale Impfpass wird weniger Monate, ich glaube 3 Monate war da jetzt umgesetzt, zusammen mit einem Kölner Startup und einer Genossenschaft von 15 deutschen IT-Dienstleistern.
Also haben wir Big Tech, wir haben kleine deutsche Startups, sonst noch wer im Boot?
Ja, ich schaue gerade mal IBM, ja, ne. Ach so, die Bundesdruckerei.
Ah, sieh an. Spannende Spur, auf die Eduard uns da geführt hat. Ja. Also Bundesdruckerei, offensichtlich ein Unternehmen, dem wir uns dann auch nochmal näher widmen können. Mhm. Vielen Dank dazu. Wir widmen uns jetzt wieder unseren Klassiker-Themen. Wir widmen uns jetzt dem Coronavirus und den Maßnahmen dagegen.
Gibt es ja einiges zu besprechen. Was Benjamin und ich jetzt in der vergangenen Woche natürlich gemacht haben, war gespannt, vor den Fernsehern zu sitzen, um zu gucken, was ist denn da beim Bund-Länder-Gipfel jetzt wieder los? Was wird uns da Angela Merkel präsentieren? Und da hat sie ja einiges richtig Tolles vorgerechnet. Und dann kam ja hier noch Michael Müller mit so einer tollen Tabelle daher.
Kann ich mal sehen?
Ja, aber gerne, total gerne. Und da war halt eigentlich keine Frage mehr offen. Also außer jetzt...
Jetzt habe ich schon zu früh geschreddert hier. Dabei wollten wir das ja gar nicht schreddern.
Nein, da haben wir noch andere Sachen. Aber es war keine Frage mehr offen, außer jede.
Richtig. Also bleibt wirklich kein Auge trocken bei der ganzen Geschichte. Logisch nachvollziehbar sind ja viele Regeln ohnehin nicht. Für uns schon lange nicht, aber auch bei Corona-Maßnahmen-Befürwortern steigen jetzt Frust und Unverständnis. Dabei ist es ja wirklich nicht so schwierig. Glauben Sie nicht? Buster Berlin, Ihr alternativloser Podcast, sorgt gerne für Aufklärung. In unseren Geschichten aus Corona-Deutschland. Viel Spaß.
Na, dann wollen wir mal sehen. Corona-Hotline, da werden Sie geholfen.
Corona-Hotline des Landes Berlin. Mein Name ist Michi Müller. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, hallo, Benjamin Golmi hier. Schönen guten Tag. Also, da gibt es jetzt ja diese neuen Corona-Regeln. Die sind ja beschlossen worden und da habe ich ein paar Fragen.
Wenn ich Sie da gleich mal unterbrechen darf. Also die Verordnungen, die sind natürlich nicht neu. Die wurden ja lediglich modifiziert und der aktuellen Lage angepasst.
Ah ja, wie auch immer. Also ich muss sagen, ich steige da nicht so ganz durch. Die Bundeskanzlerin hat das zwar vorgerechnet, aber... Da gibt es jetzt ja eine Menge Zahlen, bei denen man da was darf und was nicht darf.
Ach, so kompliziert ist das jetzt ja überhaupt nicht. Was wollen Sie denn da konkret wissen?
Also konkret habe ich 2 ganz wichtige Fragen. Die erste, ich möchte ja unbedingt mal wieder in den Biergarten gehen. Also wenn das Wetter jetzt noch ein bisschen besser wird, wenn es passt, würde ich gerne mal einen trinken gehen. Ist das denn überhaupt möglich?
Also... Jetzt ja sowieso nicht. Frühestens ab dem 22. März ist das möglich, das ist ein Montag. Aber auch nur, wenn die 7-Tage-Inzidenz für Berlin in der Woche vor dem 22. bis zum 22. weiterhin unter 50 pro 100.000 Einwohner liegt.
Das ist ja utopisch. Also jedenfalls ist es das, was die Experten und Politiker immer sagen.
Das ist nicht so schlimm, wenn die 7-Tage-Inzidenz vor dem 22. bis zum 22. zwischen 50 und 100 liegt, dann darf die Außengastronomie trotzdem öffnen.
Ach so, also dann kann ich in den Biergarten gehen, das ist ja gut.
Ja, Sie müssen da vorher aber einen Termin buchen. Click and Meet nennt sich dieses clevere System. Sagen Sie, wollen Sie denn alleine in den Biergarten?
Nein, ich möchte nicht alleine in den Biergarten. Ich wollte ganz gerne mit einem Kollegen gehen, mit Marcel Joppa.
Ja, also ein Arbeitskollege ist kein Problem. Der muss dann aber auch einen Termin buchen. Und natürlich müssen Sie sich vorher beide testen lassen.
Was? Was denn jetzt für ein Test? So ein Schnelltest oder was?
Genau, bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 pro 100.000 Einwohner, da brauchen Sie für den Besuch im Biergarten jeweils einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest.
Ach, diese Selbsttests, die es da bei Aldi irgendwie am Samstag nicht mehr gab. Ha, und die es jetzt überall auch woanders bald nicht mehr gibt. Gut, also ich verstehe richtig. Ich mache dann so einen DM-Aldi-Rossmann-Schnelltest und den mache ich zu Hause.
Nein, 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 das geht natürlich nicht, weil wie soll denn da der Gastwirt wissen, wann Sie diesen Test zu Hause gemacht haben? Nein, entweder Sie machen so einen Antigen-Schnelltest in Ihrer Apotheke oder bei dem Hausarzt oder in diesen Testzentren. Oder der Biergarten, der bietet am Empfang einen Selbsttest an, den Sie dann vor Ort dort selbst unter Aufsicht machen.
Aber das weiß ich doch jetzt nicht, ob der Biergarten so einen Test anbietet. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den Termin beim Biergarten machen und dann muss ich für den gleichen Tag noch vorher einen Termin beim Hausarzt machen und dann mache ich da den Schnelltest. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau. Und mit dem Ergebnis gehen Sie dann in den Biergarten. Bitte die FFP2-Maske nicht vergessen. Gilt natürlich auch für Ihren Arbeitskollegen. Und am besten checken Sie sich dann vor Ort noch per App ein.
Per App? Mit der Corona-Warn-App oder was?
Nein, 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 nein. Mit der Luca-App, Herr Golme. Also Entschuldigung, leben Sie hinterm Mond? Das ist doch diese neue Kontakt-Nachverfolgungs-App von diesen Deutschrappern, den glorreichen, fantastischen Vier. Genau.
Okay, also Termin machen beim Biergarten, dann für den gleichen Tag noch einen Termin beim Hausarzt machen, dann den Schnelltest dort, dann die Maske nicht vergessen und die App.
Genau. Und immer auf die 7-Tage-Inzidenz achten, Herr Golme. Wenn die über 100 springt, dann greift natürlich eine Notbremse. Muss natürlich sein, klar. Und Ihre Termine, die verfallen dann auch. War's das?
Mit dem Biergarten scheinbar schon. Ich habe noch eine Frage. Geht um meine Oma. Also, Ostersonntag wollte ich mit meiner Oma und mit einer Freundin von ihr eigentlich ganz gerne mal wieder einen Kaffee trinken gehen. Und zwar in einem Café. Wissen Sie denn, ob das möglich sein wird?
Kommt drauf an. Ist Ihre Oma unter 14 Jahre alt?
Nein, meine Oma ist nicht unter 14 und auch ihre Freundin ist über 80.
Ah, okay. Ja, weil Personen unter 14, die existieren für uns quasi nicht. Also die sind unsichtbar. Unter 14-Jährige dürfen Sie ab demnächst so viele zu sich nach Hause einladen, wie Sie möchten.
Aber ich will ja gar nicht zu Hause, ich will ins Café am Ostersonntag mit meiner Oma und ihrer Freundin.
Verstehe. Also wenn die 7-Tage-Inzidenz...
Ja, vor einer Woche lang zwischen 50 und 100 liegt, ich meine, dann geht's.
Lebt Ihre Oma im Pflegeheim?
Nein, meine Oma lebt in einer Wohnung.
Sehr gut, sonst wäre das mit dem Kaffee trinken gehen natürlich deutlich schwieriger geworden.
Also bevor Sie fragen, meine Oma wohnt auch nicht bei mir. Wir sind zwei unterschiedliche Haushalte. Und auch die Bekannte von meiner Oma ist nicht im Pflegeheim und auch nicht in der gleichen Wohnung, auch nicht in meiner Wohnung. Also es sind drei unterschiedliche Haushalte, um es mal klarzustellen.
Ja, drei Haushalte mit maximal 5 Personen plus unter 14-Jährige, so viel Sie wollen, sollten bei der besagten Inzidenz über die Osterfeiertage, also das sollte möglich sein. Also natürlich nur, wenn Sie jetzt in dem Café dann vorher einen Termin gebucht haben, jeder von Ihnen. Und vergessen Sie natürlich den tagesaktuellen Schnelltest an Ostersonntag nicht.
Wie soll ich am Ostersonntag jetzt auch noch...
Ja, außer die 7-Tage-Inzidenz ist vor Ostern eine Woche lang unter 50, dann fallen natürlich Termin und Selbsttest selbstverständlich weg. Das ist aber eher unwahrscheinlich, weil wir ja jetzt mehr testen und die Inzidenz dann ja eher steigt, als dass sie fällt.
Okay. Können Sie mir jetzt noch eins verraten? Woher soll denn eigentlich meine Oma wissen, wie die Inzidenz sich gerade entwickelt?
Nun ja, da gibt es ja so eine clevere Erfindung, Herr Golme, die nennt sich Google. Einfach mal nach Inzidenz Berlin suchen.
Meine Oma ist weit über 80, die hat übrigens gar kein Internet.
Naja gut, dann halt mit dem Smartphone.
Nein, die hat auch kein Smartphone. Die hat ein Telefon, da sind so ganz, ganz große Tasten drauf, die hat nicht mal ein Display.
Ja, ist doch super, Herr Golme. Dann kann Ihre Oma Sie ja jeden Tag anrufen und sich dann immer nach der tagesaktuellen Inzidenz erkundigen. Okay? Schönen Tag noch, bleiben Sie gesund.
Gute Besserung. So langsam beschleicht mich das Gefühl, die wollen gar nicht, dass ich rausgehe.
Applaus, Applaus, Applaus. Das ist schon irre, in was für einem Irrgarten wir uns mittlerweile bewegen. Irgendwo zwischen Regierung und Behörden geht der Bürger dann verloren. Ja. Und einzelne Bundesländer schlagen ja zur Feier des Tages dann auch noch Sonderwege ein. Beispielsweise wäre der Brandenburg zu nennen. Da gilt dann nicht mehr die 100er-Inzidenz, sondern man will eine 200er-Inzidenz einführen.
Ja, bei der Notbremse. Finde ich clever. Wahrscheinlich haben die nämlich gemerkt, dass wenn wir jetzt deutlich mehr schnell testen, daraus auch deutlich mehr positive PCR-Tests werden und dann die Inzidenzen sowieso alle für den Eimer sind. Unsere Prognose, die lautet eigentlich sowieso, dass sich Frau Merkel, Herr Söder und Herr Müller beim nächsten Bund-Länder-Gipfel danach dann wieder, ich glaube am 22. März ist es, vor die Kameras setzen werden und uns da wieder komplett neue Inzidenzen präsentieren werden.
58,7.
Ja, irgendwie sowas. Aber ist ja eh eine Menge los im politischen Berlin.
Das kann man wohl sagen. Soweit so nicht gut oder gut, lustig oder auch ernst, aber jetzt wird's wirklich ernst. Liebe Querdenker, liebe Regierungskritiker, liebe Freidenker da draußen. Wir haben jetzt wirklich schlechte Nachrichten und die kommen von Deutschlands obersten Freidemokraten Christian Lindner.
Und es sollte das Eigeninteresse der Bundesregierung sein, das Eigeninteresse im Grunde aller staatstragenden Parteien, dass hier nicht die Saat des Zweifels bei den Bürgerinnen und Bürgern ausgestreut wird. Hier geht es am Ende des Tages um die Integrität unseres Staates insgesamt.
Ja, was meint Christian Lindner denn da? Also Ausgangssperre? Demo-Verbote? Meint er die Impfpässe? Oder die Pflichttests? Quarantäne bei CT-Wert von 34? Nein, der Freidemokrat, der zieht in den Krieg gegen Korruption. Ja, 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 ja. Politiker, die sich die Taschen voll machen, nicht mit der FDP.
Nicht mit der. Bei mir heißt es nicht ohne die FDP.
Meinst du es?
Aber deine Version ist die richtige. Ja. Nicht mit der FDP. Also, es geht heute um diesen Mann hier. Der ist sicherlich schon durch die Medien gegangen und wir wollen ihn heute wirklich ganz ausführlich vorstellen. Er hat seine Grenzen der Gastfreundschaft übrigens schon im Jahre 2018 gezogen.
Ich halte es nicht für richtig, gleich für jeden Gast den roten Teppich auszurollen und das gute Silberbesteck aus dem Schrank zu holen.
Nicht für jeden Gast, aber gerne für jeden Gast, der eine 750.000 Euro mitbringt.
Ja, ist doch auch richtig. Nicolas Löbel heißt der gute Mann. Er ist für uns der Politiker der Woche. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Vor wenigen Tagen, da war er eben Mitglied des Deutschen Bundestages, für die CDU direkt gewählt. In Mannheim, knackige 34 Jahre jung, aufstrebender Politiker. Und heute, ja, heute gibt's einen kritischen Fehler, wenn man auf seine Webseite nicolas-löbel.de geht.
Den kritischen Fehler soll Löbel allerdings selber begangen haben. Die Bild-Zeitung nennt ihn Raffke. Ich müsste ja erstmal in mein Nazi-Wörterbuch schauen, ob das ein Begriff von 33 bis 45 ist. Mhm. So scheint es nicht zu sein, aber ich war sehr überrascht über den Begriff Raffke, der auf einmal Einzug gehalten hat in die gesamte Medienwelt. Ja. Ich meine, dass die Bild sich im Ton verbreift, geschenkt, das kennen wir, auch aus persönlicher Erfahrung. Aber die Leiterin des ARD-Hauptstadtbüros, Tina Hassler, einen Kommentar gesprochen. Und da sprach sie ebenfalls von Raffgier und sie bezeichnete Löbel und den CSU-Politiker Nüßlein als Krisenaasgeier. Huh. Und auch Armin Laschet spricht von Raffgier. Okay, Marcel, was wird ihm denn nochmal genau vorgeworfen?
Also, zu dem, was ihm jetzt in diesen Tagen vorgeworfen wird, das meinst du ja wahrscheinlich. Also, Nicolas Löbe, der soll so ein Nebenbei-Geschäft gemacht haben. Also neben seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter, da soll er eben Geschäfte mit Masken gemacht haben, wie das anscheinend heute so üblich ist. Und als Unternehmensberater, da soll er Kontakte nach China aufgebaut haben und hergestellt. Pro FFP2-Maske wollte er mal 12 Cent mal 40 Cent haben. Besonders pikant sind da aber zwei Sachen. Erstens, abgewickelt wurde das Geschäft laut Medienberichten mit einem Parlamentarier aus China. also ein Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas.
Ni hao.
Als CDU-Politiker vielleicht nicht ganz so üblich. Zweitens, das Angebot, das hat er verschickt, als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sein berühmtes Open-House-Verfahren laufen hat.
Ach nein, ist also der nun zurückgetretene Löbel so mittelbar ein Gewinner von Jens Spahns Jagd nach der Maske? Auf jeden Fall sollen durch diese Vermittlung 250.000 Euro zusammengekommen sein. Und wenn man sich das mal ausrechnet, bei den Preisen 12 Cent plus 19% Umsatzsteuer, 40 Cent, weiß nicht, Umsatzsteuer. Es ist ein bisschen kompliziert zu rechnen. Aber irgendwie hat er da scheinbar Masken vermittelt. Entweder so 600.000, können auch 1,7 Millionen gewesen sein. Also, ist Löbel Raffzahn oder Held?
Ja, auf jeden Fall ist er nicht mehr Bundestagsabgeordneter und auch nicht mehr CDU-Mitglied. Einige von Ihnen wissen das ja vielleicht schon, weil das ging ja natürlich auch in den letzten Tagen durch die Medien. Wir wollen heute mit der CDU allerdings noch ein bisschen weiter Schlitten fahren. Und da lohnt sich ein Blick auf den Nachwuchspolitiker Löbel dann eben ganz besonders. Also jung, männlich, wohlhabend, CDU, die Kombination kennen wir irgendwoher, ne?
Allerdings, und soll keiner sagen, er hätte es nicht gewusst, dass Herr Löbel dies und das macht. Denn das werden wir heute darstellen, was der so alles gemacht hat. Und diese Kombination, die du gesagt hast, die ist wirklich ganz hervorragend. Jung, männlich, wohlhabend, CDU. Wir haben noch einige weitere Parallelen zu anderen Parteikollegen gefunden. Also, los geht's mit Herrn Löbel und seinen, jetzt halten Sie sich fest, Immobiliengeschäften.
Was?
Ach Leute, lass uns mal lachen. Ey. Erstmal habe ich ja Geburtstag und außerdem, ey, wartet, das wird echt richtig gut. Es wird wirklich richtig gut jetzt. Wir haben noch gar nicht alles in jedem kleinsten Detail, aber los geht's. Also Immobiliengeschäfte, wirklich jetzt bei der CDU?
Nein, CDU und Betongold, nein. Also der Mannheimer Löbel, der ist Immobilienbesitzer. Im Jahr 2019, da hat er so ein Mietshaus in Neckarstadt-Ost gekauft. Ob er damit allerdings wirklich glücklich geworden ist, das ist jetzt erstmal fraglich. Hausbesitzer, die kennen ja ein Problem, der Mieter. Und so streitet sich der Bundestagsabgeordnete seit einem halben Jahr mit einem Mieter gegen die fristlose Kündigung. Da geht dieser Mieter nämlich ja vor und hat auch in zwei Instanzen bisher schon gewonnen.
Mieter also ein notwendiges Übel für Hausbesitzer, es sei denn, man geht zu Airbnb. Denn da kommen die Leute halt für eine Nacht, man kann ihnen auch viel höhere Preise verlangen und dann sind sie auch in der Regel wieder weg und man hat keinen Ärger mehr mit ihnen. Das also ist Airbnb natürlich hoch umstritten, weil der Wohnraum dadurch verknappt wird. Herr Löbel soll also 3 Wohnungen unter anderem zu Airbnb gebracht haben und die da vermietet haben. Das ist nicht illegal, aber gerade für einen Politiker, der eben auch über gerechte und soziale Wohnungspolitik spricht, da ist es vielleicht zumindest ein Geschmäckle.
Ja, diese Immobilie, die macht entweder also Kopfschmerzen oder wohlhabend. Nach Sanierungsarbeiten, da soll der Bundestagsabgeordnete und eben sein Unternehmen die Miete erhöht haben von 4 Euro pro Quadratmeter auf 14.
Katsching, ausgezeichnet. Und wenn ich das in der Rhein-Neckar Zeitung richtig verstanden habe, handelt es sich dabei genau um die Wohnung, dessen Mieter er vorher fristlos gekündigt hatte und der jetzt schon vor Gericht in 2 Instanzen gewonnen hat. Wir danken übrigens dem linksalternativen, unabhängigen Rotstern-Medium Kommunalinfo Mannheim für die Sicherung dieses Wahlplakats.
Ja, wunderbar. Ein Diskussionsabend mit Nicolas Löbel im Saal der jüdischen Gemeinde. Welche Miete ist gerechtfertigt oder doch überhöht? Bei der Frage, da können wir natürlich jetzt nachhelfen. Also Miete, die man bekommt, die ist nie überhöht. Miete, die man zahlt, ist immer überhöht.
Also deswegen immer lieber kleine Mieten zahlen. Aber was könnte denn besser sein als kleine Mieten zahlen? Keine Mieten zahlen. Halten Sie sich fest. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Löbel hat also eine geschickte Mietenzahlvermeidungsstrategie gefunden. Seine eigene Firma hatte ihr Büro nämlich in der Kreisgeschäftsstelle der CDU in Mannheim. Und jetzt halten Sie sich fest. Löbel ist also mit seiner Firma bei der CDU eingezogen. Und dann hat er über ein Jahr gar keine Miete gezahlt.
Praktisch.
Nichts. Im Mai eingezogen, September nächsten Jahres hat er angefangen, Mieten zu zahlen. Und dann hat er gleich 25 Monatsmieten überwiesen.
Oh, ja, wer hat, der hat.
Du, wenn ich Mieter bei Löbel wäre, würde ich sagen, ach du, komm mal in 15 Monaten wieder, dann reden wir mal, wie viel Mieten ich dann so zahlen möchte. Ja,
ist das üblich? Ich glaube nicht. Aber wir bleiben noch bei dieser Mannheimer CDU-Zentrale. Wird nämlich noch besser. Untermieter sind dort die Junge Union, dann die Firma von Nicolas Löbel und das Abgeordnetenbüro von Nicolas Löbel. Und jetzt darfst du mal raten, wer Chef der CDU im Kreisverband Mannheim ist.
Komm, sag's mir. Ist es Nicolas Löbel?
Moment, ja, richtig, klar.
Oh, Wahnsinn. Also, wir haben noch einen für Sie. Der Anfang 30-jährige Politiker kauft sich also ein Mehrfamilienhaus in Mannheim. Wir haben uns natürlich gefragt, woher kam eigentlich das Geld dafür? Diese Frage hat sich auch das Portal Neckarstadtblog gestellt. Die haben ihm so einen Fragenkatalog geschickt und keine Antwort bekommen. Wollte ich dir noch erzählen. Erst waren sie eingeladen für ein Interview und sollen es auch führen, aber es sollte dann irgendwie schriftlich geführt werden. Dann haben sie ihm die Fragen geschickt und dann hieß es, ihr seid ja gar keine Presse, mit euch rede ich gar nicht. Hä? Vorher Interview gut, jetzt, nachdem sie Fragen bekommen haben, reden sie nicht mit uns? Also egal. Die Frage ist, wo kommt eigentlich das Geld her? Neckarstadtblog hatte da Fragen gestellt. Und den Kollegen, wie dann auch mir, ist aufgefallen, dass Herr Löbel seit 2017 im Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord sitzt.
Ja, Moment. Also du willst damit sagen, dass der Kredit ja eventuell von der Sparkasse kommt, in der er selbst im Verwaltungsrat sitzt?
Das würde ich wirklich liebend gern sagen. Aber die Frage hat er nicht beantwortet. Und mein Gefühl in dieser Sache ist, dass es eher nicht der Fall ist. Denn wir wissen ja, den Kredit von der Sparkasse, den holt man sich erst, wenn man nicht mehr im Verwaltungsrat sitzt. Schöne Grüße nach Berlin-Dahlem.
Ja gut, einen haben wir dann aber natürlich noch. Der CDU-Politiker, der saß im Aufsichtsrat der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft, der Herr Löbel. Und das führte zu etwas, was der Südwestrundfunk als Löbel-Affäre um Drehscheibenwohnungen bezeichnet hat.
Ha? Ja, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären mit der Drehscheibenwohnung. Ich wollte es unbedingt reinnehmen, weil es auch da irgendwie ein bisschen riecht. Und weil das Drehscheibenwohnung klingt für mich so wie Mitternachtsnotar. Da müssen wir erstmal erklären, was das eigentlich ist. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Wohnungsbaugesellschaft und Sie müssen da mal eine Strangsanierung machen. Mhm. Dann kann es ja sein, dass Ihre Mieter nicht mehr in der Wohnung bleiben können oder wollen. Und dann können Sie ihnen eine Drehscheibenwohnung geben, übergangsweise, bis die Wohnung saniert ist. Das ist ganz normales Ding eigentlich. Und Drehscheibe wahrscheinlich, weil man schnell rein, schnell wieder raus. So.
Ja, ja.
So funktioniert eine Drehscheibenwohnung. Mhm. Nun hat diese Wohnungsbaugesellschaft diese Drehscheibenwohnung, aber nur für interne Zwecke. Und sie dürfen sie ausdrücklich nicht für externe Zwecke vermieten. Mhm. Jetzt kam aber Herr Löbel und hat in seinem eigenen privaten Haus ja diesen Mieter wegsaniert und hat den dann in die Drehscheibenwohnung der Wohnungsbaugesellschaft untergebracht, wo er ja vorher im Verwaltungsrat gesessen hat. Ja. Da gab es dann eine interne Compliance-Untersuchung, bei der rausgekommen ist, das hätte so nicht passieren dürfen. Mhm. Er hat übrigens nach einer Gastwohnung gefragt, die hätte mieten dürfen, die war nicht verfügbar, dann wurde ihm eine Drehscheibenwohnung angeboten, die hat er dann genommen. Er kann ja sagen, ich habe ja nur genommen, was mir angeboten wurde. Ja. Auf der anderen Seite hätte er halt als Verwaltungsratsmitglied auch wissen können, dass das nicht so richtig ist. Und der Mitarbeiter hätte es auf jeden Fall wissen müssen.
Noch
das
ein Geschmäckle.
Das also ist das, was der Südwestrundfunk als Drehscheibenaffäre bezeichnet.
Mhm. Ja, und all das, was wir Ihnen da jetzt dargestellt haben, das spielte sich in der Zeit ab, als Herr Löbel eben als CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag gesessen hat. An die Öffentlichkeit, da kamen die Fälle natürlich jetzt erst nach den Maskendeals. Ha.
Ja. Da möchte ich noch mal kurz reingehen. Mhm. Machen Sie sich das mal bewusst. Der Mann sitzt in Berlin im Deutschen Bundestag und ist ja rund um die Uhr für uns Wähler unterwegs. Parallel dazu kauft er sich ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen, vermietet das bei Airbnb, besorgt sich irgendwelche Drehscheibenwohnungen, verklagt seine Mieter, macht Maskendeals und das alles als Nebentätigkeit, weil seine Haupttätigkeit ist ja im Bundestag zu sitzen. Der Mann, also sein Tag hat 48 Stunden.
Ja, absolut. Und wie gesagt, das alles inklusive Maskendeals hat sich jetzt 2019, 2020 abgespielt. Um die Sache jetzt aber rund zu machen mit Herrn Löbel und um Herrn Löbel noch ein bisschen rund zu machen, müssen wir noch ein ganz klein bisschen in die Vergangenheit gehen.
Einen haben wir noch für Sie. 2012 war Nicolas Löbel Landesvorsitzender der Jungen Union in Baden-Württemberg. Ja. Und in dieser Zeit knüpfte er bereits hochspannende Verbindungen. Der Landestag der Jungen Union wird stolz präsentiert von einem Studentennetzwerk aus Aserbaidschan. Mit 2000 Euro soll dieses Studentennetzwerk aus Aserbaidschan also den Landestag der Jungen Union Baden-Württemberg kofinanziert haben. Und Sie wissen ja, ich war ja früher auch bei der Grünen Jugend aktiv. Ich war bei Bundesparteitagen und Landesparteitagen. Wenn da jemals so ein Banner von der aserbaidschanischen Studentenverbindung gehangen hätte und man dafür Geld bekommen hätte, also zumindest damals wäre das bei den Grünen undenkbar gewesen. Es ist explizit ausgesagt, es ist kein normaler Vorgang, dass deutsche politische Jugendorganisationen Geld aus Aserbaidschan bekommen.
Mhm. Ja, 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 ja. Und das erinnert uns ja an etwas, was bei der CDU da eigentlich schon seit Jahren abgeht. Die Christlich-Demokratische Union und ihre besten Verbindungen nach Aserbaidschan. Ganz ehrlich, ehrlich, wir können jetzt das nicht mehr, auch nervlich, komplett Ihnen alles aufzeigen, aber wir wollen das wenigstens in kleinen Stichpunkten einmal machen.
Wir beginnen mal mit Axel Fischer. An den Fall erinnern Sie sich wahrscheinlich am besten, der ist nämlich gar nicht alt. Also Axel Fischer, seit 23 Jahren CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Vergangene Woche wurde seine Immunität aufgehoben. Ermittlung wegen Zahlung aus Aserbaidschan.
Karin Strenz, seit 12 Jahren CDU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Zahlungen aus Aserbaidschan, verheimlicht sie dem Bundestag, zeigt die dann auch zu spät an. Der Bundestag verhängt eine Geldbuße von 20.000 Euro. Am 30. Januar 2020 wird dann ihre Immunität aufgehoben und seitdem laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und anderen Delikten.
Aserbaidschan und die Union. Jetzt haben wir noch einen CSU-Politiker, Eduard Lindner. Er saß über 20 Jahre lang im Deutschen Bundestag. Er trägt zwei Bundesverdienstkreuze um den Hals und war von 91 bis 98 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Man kann also sagen, er war auf jeden Fall ein absoluter Spitzenpolitiker. Laut Manager-Magazin hat Lindner mit seiner Firma rund 4 Millionen Euro aus Aserbaidschan bekommen.
Ja, aber aus dieser Lobbyarbeit, da hatte der auch eigentlich gar nicht so ein großes Geheimnis gemacht. Er hatte nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag sogar angekündigt, dass er das macht. Auch gegen Eduard Lindner wird jetzt ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main macht das. Wegen des Verdachts der Korruption. Seine Immunität wurde vom Deutschen Bundestag jetzt ebenfalls am 30. Januar 2020 aufgehoben.
Die Aserbaidschan der CDU. Und vielleicht noch mal was zur Ergänzung. Ich hatte ja angefangen mit dem Fall Axel Fischer, der gerade vor kurzem im Bundestag da seine Probleme bekommen hat mit der Immunität. In vielen alternativen Medien heißt es, ach, sieh mal einer an, Axel Fischer, der hat sich doch gegen den Lockdown von Frau Merkel geäußert und jetzt kommt also dieses Verfahren. Also diese Verfahren, die wir dargestellt haben, die hängen alle zusammen. Und die sind schon seit mehreren Jahren am Laufen. Seit 2018 wird da schon ermittelt. Da gab es schon Hausverbote in Brüssel und ähnliches. Also wenn jetzt gerade der Zeitpunkt aus irgendwelchen Gründen politisch gewählt ist, mag das ja sein. Aber die Vorwürfe sind es nicht. Die Vorwürfe sind schon sehr lange offen. Und auch wenn Julian Reichelt jetzt Probleme bei der Bild-Zeitung bekommt, muss das nicht daran liegen, dass er die Kanzlerin genervt hat. Es könnte auch daran liegen, dass Julian Reichelt möglicherweise einfach ein echt beschissener Chef ist. Das könnte durchaus sein. Schauen Sie sich doch mal bitte die Amazon-Dokumentation über die Bild-Zeitung an. Und dann gucken Sie mal, mit was für einer Fresse die Leute da arbeiten zum Teil. Gerade der Typ mit der Glatze, der in jeder Redaktionskonferenz dabei ist. Ganz wichtiger Mitarbeiter. Ich bin undercover mit Toupet in der Bild-Zeitung unterwegs. Nein, ich weiß nicht, der richtig wichtige Posten und der ist mittlerweile auch nicht mehr da. Also die haben da ihre Probleme und es muss nicht alles damit zusammenhängen, dass Frau Dr. Merkel hintenrum die Fäden zieht.
Nein. Ja. Also wie gesagt, der Zeitpunkt.
Klare
der
Abgrenzung hat dann wieder übrigens mal zu dem aktuell beliebtesten alternativen Journalisten in Deutschland.
Ja. Und das ist nicht Marcel Jopper. Ja, schade eigentlich. Aber nein, der Zeitpunkt, der hat ein Geschmäckle, das stimmt. Aber die Sachen, die da gelaufen sind, sind natürlich schon weitaus vorher gelaufen.
Jetzt aber wieder zurück in die Gegenwart.
Sehr gerne.
Herr Löbel hat sein Mandat ja abgegeben. Aber Marcel, ich glaube, seine Nachrückerin, die ist auf jeden Fall nach deinem Geschmack. Halt dich fest. Die Frau heißt Kondla Kovac. Ich kannte sie nicht, sie war aber schon mal im Deutschen Bundestag und sie hatte damals auch mehrere Posten, die dir, glaube ich, gefallen könnten. Sie war weinbaupolitische Sprecherin.
Super.
Außerdem Berichterstatterin ihrer Fraktion zu Spirituosen.
Prösterchen. Ja, Prösterchen, das finde ich toll, das wäre ich auch gern. Wieder Posten, die an mir vorbeigegangen sind.
Auf jeden Fall. Und irgendwie noch in die deutsch-aserbaidschanische Parlamentariergruppe rein. Ne?
Da hast du ausgesorgt. Alles klasse. Aber zu Recht fragt sich ja jetzt ganz Deutschland, wie es denn mit der CDU und CSU weitergeht nach all diesen Geschichten. Superwahljahr, Landtagswahl, Bundestagswahl. Nichts kann die Partei jetzt ja eigentlich weniger gebrauchen als so Nüssleins und Löbels.
Das Maskengeschäft war auf jeden Fall ein Milliardengeschäft und es ist ja durchaus denkbar, dass da noch weitere konservative Politiker verstrickt sind.
Nein!
Vielleicht. Das heißt, wir brauchen jetzt eine richtige Aufklärungstaskforce. Und wer könnte das besser machen als Batman und Robin aus Aachen und Ahaus? Die sind ja quasi gleichzeitig Sherlock und Holmes.
Armin Laschet und Jens Spahn. Wahnsinn, richtig toll, freue ich mich. Der Bundesgesundheitsminister, der soll jetzt eine Liste erstellen mit allen Parlamentariern, die in Sachen Masken aktiv gewesen sind. Und Armin Laschet als CDU-Chef, der gibt dann den Aufklärer und ohne Tabus. Da will er jetzt klar Schiff machen.
Sollte irgendjemand noch solche Geschäfte gemacht haben, hat er sehr schnell die Zeit, mir das persönlich zu sagen, bevor es auffällt, damit die Konsequenzen gezogen werden können. Dazu lade ich jeden ein. Ich weiß nicht, ob es weitere Fälle gibt. Ich hätte mir auch den Fall Löbel nicht vorstellen können. Aber wenn es sie gibt, ist jetzt die Zeit, reinen Tisch zu machen. Wenn nicht, machen wir das.
Laschet macht also reinen Tisch. Ich würde vorschlagen, dass er erstmal vor der eigenen Haustür kehrt. Hm. War da nicht was mit einem Maskendeal? Sohnemann Joe Laschet, hatte der nicht diese hervorragende Verbindung zum Kleiderproduzenten Van Laak? Hm. Ging es da nicht auch um einen Millionenauftrag des Landes Nordrhein-Westfalen? Hm. Ja, genau so ist das gewesen. Da gibt es übrigens mittlerweile eine Antwort auf die Anfrage der Grünen und anderer. Laut Landesregierung soll dabei keine Provision geflossen sein. Allerdings war es durchaus so, dass Joe Laschet, der Sohnemann von Armin, in einer Geschäftsbeziehung zu Van Laak gestanden hat.
Boah. Ja, also die erste Krise des neuen CDU-Vorsitzenden und möglicherweise ja sogar Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Doch der Politiker, der verspricht jetzt etwas, natürlich staatsmännisch wie er ist. Wer sich jetzt bei ihm von seinen Parlamentariern meldet, wer jetzt reinen Tisch macht, der wird von Kommissar Laschet nicht verfolgt.
Ja, für mich klang er ehrlich gesagt eher wie so eine Art Beichtvater. Hm. Also wer jetzt brav die Wahrheit sagt, der bekommt dann irgendwie Absolution und alles ist geritzt.
Hm. Ab bitte. Ja, vielleicht auch so an den Medien eben vorbei. Könnte sein, weil bei Philipp Amthor, da hat das ja irgendwie auch geklappt. Also letztes Jahr, gefallener Engel, der Philipp, der konnte nicht Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern werden, weil da war ja diese Geschichte mit Augustus Intelligence. Sie erinnern sich vielleicht, aber kein Problem. Jetzt ist er Spitzenkandidat der CDU in Mecklenburg-Vorpommern für den Bundestag, wurde mit über 90% von seinem Landesverband dazu gewählt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Marcel, würdest du sagen, dass die CDU vielleicht ein Problem mit Machtmissbrauch hat?
Keine Ahnung. Lassen wir den Chef doch mal selbst zu Wort kommen.
Haben CDU und CSU ein grundsätzliches Problem mit Machtmissbrauch?
Nein.
Ja, klasse. Dann wäre das ja auch abgehakt. Natürlich nicht. Also, in der CDU brodelt es weiter und auch die CSU gerät immer weiter unter Druck. Man hört schon wieder etwas von Strauß-Töchtern und Amigo-Affäre.
Oh, Amigo. Ja, nicht die Amigos aus der Musik, die sind ja noch halbwegs sympathisch. Nein, es gibt quasi so eine Spur aus FFP- und OP-Masken, die von Bundestagsabgeordneten zu den Kindern von Franz Josef Strauß bis hin zu Markus Söder führt. Sehr vereinfacht jetzt mal formuliert. Da wurde in den letzten Tagen auch schon viel drüber geschrieben und auch da recherchieren wir weiter.
Auf jeden Fall. Und wenn Sie schon dachten, die Open-House-Masken von 4,50 Euro von Jens Spahn waren teuer, also bei diesen Masken von Herrn Söder geht es wohl um über 11 Euro. Hm. Das macht richtig Spaß und beteiligt ist, wie gesagt, eine Strauß-Tochter und war die nicht mal Finanzministerin in Bayern? Also das ist jetzt so meine dunkle Erinnerung. Und gab es da nicht auch echt handfeste Gründe, warum sie zurücktreten musste? Das alles kommt in unseren Ordner mit dem Namen Markus Söder. Und wir sind uns sicher, da kommt eine Menge hinzu.
Der dicke blau-weiße Ordner.
Uns wundert jedenfalls nichts mehr in diesem deutschen Politbetrieb.
Richtig. Apropos wundern und uns wundert nichts mehr, das hat uns gewundert, was jetzt kommt. Wir haben lange überlegt, ob wir über dieses Thema überhaupt berichten sollen, weil ist dafür Zeit gewesen, können wir das nicht schieben, aber nachdem eben so viele von Ihnen uns dann eine E-Mail geschrieben haben, haben wir gesagt, nee, das müssen wir wirklich jetzt wenigstens noch mal kurz erwähnen.
Genau, wir hatten in der Redaktion sogar schon dazu gearbeitet, unser Kollege Valentin Raskatov hat bereits einen Artikel dazu geschrieben. Hm. Wir haben es natürlich dann vor allem bei Spiegel TV gesehen. Ich habe nur auf den neuesten Beitrag über Attila Hildmann gewartet.
Ja, ja.
Deswegen habe ich schon geguckt. Es geht also um einen Mediziner aus Norddeutschland. Der hat etwas gemacht, was in Deutschland eher unüblich ist. Er hat eine Lösung für ein Problem gesucht, ohne das vorher mit der Politik abzustimmen und ohne dass er damit auch Profit machen möchte, sagt er jedenfalls. Es geht um Professor Winfried Stöcker aus Schleswig-Holstein.
Ah, der gute Mann, der hat in den vergangenen Monaten ein Corona-Antigen entwickelt und erforscht, das er selbst bahnbrechend nennt. Denn damit könnte er einen günstigen und vor allem wirksamen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 flächendeckend für Deutschland herstellen.
Lassen wir ihn doch am besten mal selbst zu Wort kommen. In einer Reportage des sehr guten Investigativmagazins Spiegel TV, immer Sonntagabend auf RTL, Pflichtprogramm. Das sorgte offensichtlich für große Aufmerksamkeit.
Dann wird das geimpft. Es gibt genügend Ärzte, die brauchen da keine große Turnhalle zu mieten, sondern die Leute gehen zu ihrem Hausarzt, lassen sich das verabreichen und dann sind sie in 2 Monaten oder in 3 Monaten immun gegen diese Seuche.
Professor Stöcker sagt also, dass das die beste Corona-Impfung auf dem Markt ist. Aber woher weiß der Mann das? Nun ja, er hat den Impfstoff selber getestet. Und zwar an sich selbst.
Ja, das war bereits im Mai 2020. Doch natürlich braucht es jetzt zum Nachweis wirklich dieser Wirksamkeit eine größere Studiengruppe. Und deswegen hat er nach Freiwilligen gesucht, musste er auch gar nicht lange suchen, denn die gab es. Unter anderem hat er die Familie, viele Freunde und auch Mitarbeiter mit seinem neuen Impfstoff geimpft. Gut, und 97% von denen sollen jetzt wirklich Antikörper in hoher Konzentration besitzen und immun sein.
Wobei ich mich jetzt frage, wie freiwillig das eigentlich ist, wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, vertraust du mir? Stell dir mal vor, Sergej kommt zu dir mit so einer Spritze und sagt, was vertraust du mir? Ja. In der besagten Reportage sieht man dann tatsächlich auch eine Mitarbeiterin Stöckers und die wurde auch darauf angesprochen.
Ich bin geimpft, ich bin immunisiert.
Warum haben Sie das gemacht?
Naja, weil die Situation das erfordert, weil ich dem vertraue, weil ich ihm vertraue, weil ich davon überzeugt bin.
Oh Gott, die Arme. Na, aber Herr Stöcker und sein Team, die sind eben so überzeugt von dem Erfolg in diesem privaten Labor, dass sie renommierte Virologen eben auch mal zu Rate ziehen wollen und eben um eine Einschätzung bitten. So übrigens auch den allseits bekannten Christian Drosten.
Ja, den Christian Drosten.
Der Christian Drosten.
Der Bundesverdienstkreuzträger.
Der in Berlin, der mit der Charité, richtig?
Der privat immer die Antifa-Musik hört.
Ja, ja, genau, richtig. Der Christian Drosten.
Der sogar mit der Antifa-Band auf der Bühne stehen will.
Ja, der Christian Drosten.
Ich habe Geburtstag, ich darf dich ärgern.
Und der erklärte dann, naja, zur Produktion von Impfstoffen, da muss man natürlich sehr höchste Standards entsprechen. Aber er hat Stöcker dann auch wirklich angeboten, schick da mal so eine Probe rüber und ich mache da so einen Neutralisationstest mit.
Ach komm, schon wieder ein Drosten-Test?
Nein.
Jetzt echt genug von. Also was ist denn dieser Neutralisationstest, den der Professor Dr. Christian Maria Drosten da machen wollte? Ganz einfach, durch solche Tests wird bei Geimpften überprüft, ob sich tatsächlich Antikörper gebildet haben, die das Coronavirus besiegen können. Der Professor aus Norddeutschland schickte daraufhin auch Proben seines Serums nach Berlin und tatsächlich, laut Stöcker, habe Herr Drosten und sein Team nachweisen können, dass tatsächlich Antikörper gebildet wurden.
Ja. Voller Erfolg. Also klingt wirklich nach einer Erfolgsgeschichte. Ein Tüftler aus Deutschland, der entwickelt einen Impfstoff, der günstig in Mengen produziert werden kann, von Hausärzten gespritzt werden kann. Der muss noch nicht mal gekühlt werden. Ist auch nicht so umstritten wie jetzt so ein mRNA-Impfstoff. Eine hohe Wirksamkeit und wohl keine nennenswerten Nebenwirkungen. Klasse.
Und wenn Sie jetzt sagen, wie bitte? Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Wo kann ich denn diesen Stöcker-Impfstoff bekommen? Da lautet die Antwort nirgendwo. Vielleicht höchstens noch bei ihm persönlich. Da kann man sie vielleicht abholen.
Ding dong.
Denn anstatt jetzt ordentlich mit der Produktion zu beginnen, gleichzeitig durch Talkshows zu hüpfen und sich bei Frank-Walter Steinmeier mal wieder ein Verdienstkreuz abzuholen, ist jetzt die Justiz hinter dem Professor her.
Ja, Herr Stöcker, der hätte sich nämlich nach diesen guten Nachrichten natürlich erstmal seines Lebens gefreut und dann als nächsten Schritt hat er gesagt, okay, ich muss mich ans Paul-Ehrlich-Institut jetzt wenden, die sind zuständig für Impfstoffzulassung. Gut, aber die waren da von der Erfindung des Professors gar nicht begeistert.
Denn das Paul-Ehrlich-Institut erstattet Anzeige gegen den mutigen Impfstoffentwickler, meldet seine Anfrage dem Landesamt für Soziale Dienste. Auch dort zeigt man Stöcker an, sieht offenbar sogar Gefahr in Verzug. Zitat:
Aus Sicht des Landesamtes für Soziale Dienste ist Eile geboten, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Herstellungen und Impfungen, die eventuell die Gesundheit der Probanden schwer gefährden können, durchgeführt werden.
Okay, zugegeben. Also es scheint ja in der Tat ein bisschen fragwürdig, wenn man einfach so nicht zugelassene Dinge an Menschen testet. Freiwilligkeit hin oder her. Wobei natürlich auch die gesamten Studien, die die Arzneimittelindustrie so macht, auch alle an freiwilligen Menschen. Ne? Es ist halt eben nicht das Gleiche.
Eine typische klinische Studie.
Genau, das ist nicht. Aber ich sag mal, selbst wenn sich Professor Stöcker jetzt nicht an jede Regel gehalten hat, wir sind ja immer noch in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Müsste man sich da nicht eigentlich jeden Strohhalm nehmen? Müsste man nicht einfach alles versuchen, was hilft? Das ist doch eigentlich die Frage. Und vielleicht haben wir da eine herausragende neue Impfalternative.
Richtig. Aber anstelle diese erfreulichen Forschungsergebnisse mal gegenzuschecken, da auch auf Wirksamkeit mal zu prüfen, da geschieht in dieser Hinsicht nichts. Also gar nichts. Und es ist quasi so, als existiere dieser Impfstoff von Herrn Stöcker nicht. Zumindest nicht für das Paul-Ehrlich-Institut. Und stattdessen rollt dann jetzt eben diese Klagewelle an. Aber der findige Professor, der hat noch einen Plan B. Das fand ich nämlich ganz nett. Damit seine Erfindung jetzt nicht in den Schubladen des Paul-Ehrlich-Instituts verstaubt, da hat er was vor.
Also wenn er den Impfstoff schon nicht auf den Markt bringen kann, dann bringt er wenigstens ins Internet, und zwar einen wichtigen Bestandteil, das Antigen. Die Formel dafür hat er nun kostenlos und für jeden zugänglich auf seiner Homepage veröffentlicht, so dass wir jetzt selber mixen können oder auch Pharmafirmen das dann selber mixen können.
Ja, spannende Geschichte, wie wir finden. Der Vollständigkeit halber müssen wir aber noch zwei Sachen erwähnen. Erstens, also beim Paul-Ehrlich-Institut, da befinden sich derzeit rund 20 Impfstoffe in klinischen Studien, die genau auf der Basis von diesen sogenannten rekombinanten Proteinen basieren, wie eben auch Stöckers Impfstoff. Vielleicht brauchst du einfach nicht noch einen.
Und dann gibt es da noch eine andere These, die durch das Internet geistert, und die klingt in etwa so. Winfried Stöcker arbeitet nicht nur in besagtem Labor, er ist außerdem Honorarprofessor in Lübeck und Professor an einer Hochschule im chinesischen Wuhan. Mhm. Dort, wo die Pandemie ja möglicherweise ihren Anfang nahm. Mhm. Und allein bei diesem Zusammenhang bekommen manche Menschen wahrscheinlich Stresspickel.
Ja.
Was heißt das? Ist das eigentlich sein Virus? Oder was ist jetzt die Theorie dahinter?
Ja, vielleicht weiß er mehr über das Virus als andere und deswegen hat er irgendwie einen Vorsprung gehabt. Und das heißt, Virus und Impfstoff aus einer Hand, so nach dem Motto die Theorie, die aber okay. Dann auch, naja, also okay. Gut. Nichtsdestotrotz, wir wollten auch mehr über die Erfindung von Herrn Stöcker erfahren und ich glaube, das wollen Sie eventuell auch, deswegen haben wir den Professor für ein Interview angefragt. Die gute Nachricht, er hat uns persönlich auch bereits geantwortet, die schlechte, er hat im Moment Besseres zu tun.
Professorenkrankheit.
Ja.
Super, aber langsam, aber sicher geht's hier auf die Zielgerade. Mhm. Wir kommen zu unserem Webtipp. Und nachdem wir Ihnen ja schon erzählt haben, wie großartig Spiegel Magazin ist, könnte ich ja vielleicht nochmal erzählen, wie sehr gut die FFP2-Maske der Stiftung Warentest-Testsieger ist. Nein? Okay, dann geht's jetzt einfach um das Öffentlich-Rechtliche. Das loben wir jetzt.
Ja, allerdings loben wir nicht das ganze Öffentlich-Rechtliche, sondern das ARD-Mittagsmagazin.
Und auch nicht das ganze ARD-Mittagsmagazin und auch nicht die ganze ARD, sondern ganz genau eine Frau. Es ist eine ARD-Volontärin beim Bayerischen Rundfunk. Und die arbeitet auch für das Mittagsmagazin und die hat in dieser Woche ordentlich für Aufmerksamkeit gesorgt.
Ja, die hat nämlich was gemacht, was in Teilen dieser moralischen Twitter-Gemeinde so gar nicht gut ankam. Julia Ruß heißt die junge Frau. Und sie hat unter dem Hashtag Gendergaga und dem Hashtag Genderunfug einen Kommentar gepostet, der eben auch im Mittagsmagazin ausgestrahlt wurde. Und wir schauen uns einen kleinen Ausschnitt davon kurz mal an.
Auch Universitäten, Medien und Unternehmen gendern mittlerweile. Und immer mehr machen mit bei diesem verrückten Sternchenzeitgeist. Mir gefällt das gar nicht. Am Ende sprechen alle Politiker, Journalisten und Professoren, zugespitzt gesagt die Elite, im Gender-Hochdeutsch. Die Leute außerhalb dieser akademischen Wohlfühlblase reden aber ohne diese sinnlose Sprachverrenkung. Und damit spaltet das gut gemeinte Sternchen, das es ja allen recht machen will, nicht nur die Worte in ihrer Mitte, sondern auch unsere Gesellschaft.
Ganz schön mutig, Frau Ruß. Das müssen wir mal hier anerkennen und sagen. Ich meine, Marcel Jopper als lesbische schwarze Frau könnte sich das auch trauen. Ich finde aber gut, dass du Whitefacing betreibst.
Ja, ja.
Aber natürlich blieb der Shitstorm im Netz nicht aus, obwohl das, was sie gesagt hat, halt erstmal ihre Meinung war und in vielen Punkten auch gar nicht mal so schlecht. Klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der macht natürlich fleißig mit beim Gendern. Und da ist es doch umso interessanter, wenn eine junge Volontärin das Gegenteil sagt. Wobei man sagen muss, das ist dementsprechend aus unserer Sicht dann doch eher eine Art Feigenblatt. Wir haben es ja sagen lassen, bei uns darf man das sagen. Aber wir GenderInnen weiter, und zwar fleißig.
Ja.
Aber die Anne Will hat neulich wieder was Schönes gemacht. Die hat irgendwas kaputt gegendert. Steuerinzahlerin oder so hat sie ja schon mal vor längerer Zeit. Und diesmal hatte sie irgendwie Inzidenzinnen oder 30erInnen oder so.
Ja, achten Sie auf die Inzidenzinnen.
Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, aber da war mal wieder
die
was.
Die 7-Innen-Tage-Innen-Inzidenzinnen.
Ja,
genau. Aber gut, schauen Sie sehr gerne mal auf das Twitter-Profil von Julia Ruß oder eben dem Mittagsmagazin. Gucken Sie sich die Nachwuchsjournalistin mit ihrem Kommentar mal an. Wir finden zu Recht unser Twitter-Tipp der Woche.
Richtig, jetzt aber mal genug Medienlob. Jetzt wird kritisiert und wir kommen zum Schreddern. Unser Zuschauer Frank hat uns geschrieben, er hat uns einen Artikel von dem Magazin DB Mobil geschickt. Das ist also dieses Gratis-Magazin, was da in der Deutschen Bahn rumliegt.
Ja, genau. Also früher, als das Bordbistro noch geöffnet war, da hat man da meist irgendwie drin geguckt, wie teuer der Kaffee ist. Da vergessen allerdings ganz viele Leute, dass da ja auch sogar der ein oder andere Artikel drin steht. Also zwischen irgendwie den Preisen für Schweizer Käsesuppe und Züricher Geschnetzeltes ist in der Ausgabe auch ein Interview mit Andreas Scheuer drin, außerdem mit Marc Forster und eben auch ein Grußwort des Chefredakteurs von DB Mobil, Stefan Seiler.
Der hat sich also auch so seine Gedanken zur Corona-Krise gemacht und der schreibt dann unter anderem Folgendes. Zitat, nur ein Gedanke. Vielleicht hätten wir mehr Rücksicht genommen, wenn unsere Wortwahl nicht so kalt ausgefallen wäre. Lockdown klingt nach eingesperrt sein. Warum haben wir die Phase der Einschränkungen nicht Soli-Ferien genannt oder wir Zeit? Etwas Motivierendes, das vielleicht sogar Esoteriker angesprochen hätte, die sich später auf Querdenker-Demos wiederfanden.
Ja, alle. Und Herr Seiler, der macht darauf aufmerksam, dass es glücklicherweise ja viele Menschen gab, die den Lockdown sinnvoll genutzt hätten. Zitat, in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einige davon vor. Wir zeigen Corona-Bilder, die überall in Europa von Straßenkünstlern an Hauswände gemalt worden sind. Einige Redakteure von DB Mobil nutzten die Pandemie, um etwas zu lernen, was sie schon immer können wollten.
Schreiben.
Ja, aber hier geht's um Gitarre spielen oder programmieren. Ja, super. Und am Ende, da bittet Herr Seiler Sie da draußen, also die Leser von DB Mobil, doch ihm eine E-Mail zu schreiben, was Sie denn eigentlich in den letzten Monaten so gemacht haben. Schauen Sie sich die aktuelle Ausgabe mal an. Direkt auf der zweiten, dritten Seite ist dieser Kommentar und darunter steht seine E-Mail-Adresse, falls Sie ihm da gerne mal schreiben wollen.
Ja, super. Was wir in den letzten Monaten gemacht haben, ach Gottchen, Grundgesetz retten, Demokratie lernen, vernetzen, politischer Aktivismus, alles Mögliche haben wir so gemacht. Das schreiben wir ihm dann mal. Ausgezeichnet. Hat auch Spaß gemacht. Also schreiben Sie ihm gerne. Er hat darum gebeten. Also wir hetzen jetzt nicht unsere knallharte Community auf die Deutsche Bahn. Wenn Sie wollen, schreiben Sie es ihm. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es da dann einen Dialog. Außerdem hat Andreas vorgeschlagen, ein Zuschauer von uns, das Buch von Albrecht Müller mal mitzuschicken. Die im Dunkeln sieht man nicht. Geschichten von 70 Menschen und was der Lockdown mit denen gemacht hat.
Guter Tipp. Ja. Vielen Dank dafür. Paar Ankündigungen haben wir noch. Wie gesagt, da Benjamin Geburtstag hat, fällt Bennys Technik-Eck weg. Es ist Bennys Geburtstag-Eck im Privaten dann zu Hause. Am Samstag erscheint von mir ein Interview mit einer jungen Russisch-Syrerin, die in Hamburg wohnt, die ein sehr beeindruckendes Lied gemacht hat und damit Spenden für das unter dem Westen stehende Syrien, Westen-Sanktion stehenden Syrien zu machen. So rum. Finde ich alles sehr spannend. Und das Interview können Sie von mir dann am Samstag lesen. Diese Corona-Ecke, die wir heute gemacht haben, also Corona-Deutschland, die Geschichten, die kommen am Sonntag dann auch nochmal separat. Bitte abonnieren Sie unseren Basta Berlin Telegram-Kanal, ganz wichtig, mit neuen Umfragen dann bestimmt. Außerdem bastaberlin@snanews.de. Habe ich was vergessen?
Ja, ich nehme keine Geschenke an, die günstiger als 60 Euro waren. Mein Name ist Benjamin Golmer, auf bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.